Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hatten auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 63 von Kreisab. Es ist mal wieder Zeit, über Handball zu sprechen. Das tue ich wie immer mit Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ich grüße dich.
Und heute auch zugeschaltet ist Thomas Rademacher, der unter anderem für die Rheinische Post unterwegs ist. Hallo Tom.
Hi Sascha.
Ja, wir sprechen heute unter anderem über das bergische Duell zwischen dem VfL Gummersbach und dem bergischen HC. Wir wollen über die Torwartfrage beim BHC sprechen, denn die ist immer noch offen. Wir diskutieren über die Entlassung von Frank Bergemann in Erlangen, die, glaube ich, für viele relativ überraschend gekommen ist. Und über die Aktion im DHB-Pokal, die für großes Aufsehen gesorgt hat, zwischen Uwe Gensheimer und seinem Kollegen Toft Hansen von Kiel. Da gab es ja auch eine Antwort bzw. eine Aussage, ein Post von Philipp Biecher, dem THW-Kapitän bei Facebook. Wir sprechen kurz über die Champions League der Frauen und über den neuen Bundestrainer der Damen. Hinterher gibt es dann zum Abschluss noch ein Interview mit Florian von Grochalla vom VfL Gummersbach. Mit dem spreche ich natürlich auch über die beiden letzten Spiele des VfL, unter anderem das Pokalspiel gegen Flensburg in der letzten Woche und das Spiel vom Wochenende. Tom, du bist ja auch in der Halle gewesen. Es war eine super Stimmung, ausverkauftes Haus, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Warum hat denn der BHC am Ende diesen möglichen Sieg so leichtfertig aus der Hand gegeben, wie ich finde?
Leichtfertig aus der Hand gegeben haben sie es, denke ich, nicht. Aber das war halt ein Spiel, extrem hart geführt, beidseitig. Wahrscheinlich hat Gummersbach eben noch ein bisschen härter gespielt, was sich ja auch in den Zeitstrafen so ein bisschen widerspiegelt. Und ja, meistens gewinnt halt so ein Derby. Und das war es ja tatsächlich, auch wenn man ja doch eine gute Stunde Anreise hat, aber das ist eben dieses bergische Derby, wird eben, ja, so ein Derby wird eben sehr intensiv geführt und meistens gewinnt es die Mannschaft, die ein bisschen härter spielt und auch dann in dem Fall tatsächlich auch mehr Zeitstrafen hat, interessanterweise, wird das häufig ganz gut kompensiert. Und ich glaube, dass Gummersbach das einfach vielleicht sogar ein bisschen mehr wollte. Und am Ende hat der BHC, als die Halle dann total da war für Gummersbach, hat der BHC auch ein paar zu viele technische Fehler einfach im Angriff gemacht und Bälle einfach leichtfertig weggeworfen, kann man ja fast schon sagen.
Also dann doch leichtfertig. Fandst du das Spiel überhart?
Oh, Entschuldigung. Da habe ich dir aus Versehen recht gegeben. Das will ich ja traditionell nicht. Überhart?
Ja.
Nein, ich fand es nicht überhart. Ich fand es sehr, sehr, sehr gesunde Härte für ein Derby. Klar, manche Aktionen waren schon intensiv, ne? Und vielleicht das eine oder andere Foul zu viel. Aber ich fand jetzt nicht, dass es ernsthaft unfair wurde, wenn man mal von der letzten Aktion da bei dem Foul gegen Viktor Szilagyi, was völlig lächerlich war, 10 Sekunden vor Schluss, ihn dann noch anzugehen. Das fand ich daneben. Aber ansonsten fand ich das jetzt nicht unfair, das Spiel. Das nicht.
Christian, du warst ja auch beim Hinspiel, da wurde das Spiel ja in der Köln-Arena ausgetragen vor gut 7.000 bis 8.000 Zuschauern. Ich will aber noch eine Sache dahinter fragen, die mit dem Pokalspiel des VfL am Mittwoch gegen Flensburg zu tun hat. Da waren nur 2.500 Leute in der Halle, wo die eigene Mannschaft die Chance hat, ins Final Four des DHB-Pokals einzuziehen. Ist das nicht ein bisschen enttäuschend?
Der Zuschauerzuspruch ist im Pokal generell immer ein bisschen niedriger und ich weiß jetzt nicht, ob es auch wirklich 2.5 in der Halle waren oder 2.5 entsprechend nur abgerechnet wurden. Man muss ja auch dazu berücksichtigen, dass die Vereine ja immer die Kosten untereinander aufteilen im Pokal und dementsprechend sind natürlich die Vereine auch bedacht. Leute, die zum Beispiel mit Freikarten oder sonst wie irgendwie in die Halle kommen, die sonst auch im Schnitt mit angegeben werden, dass sie im Pokalspiel eben nicht mit angegeben werden, weil das kostet den Heimverein ja dann immer richtig Geld. Also von daher, ich kann das immer nicht so ganz einordnen, wie dann die richtige Zuschauerzahl auch ist. Aber letztendlich ist ein Pokalspiel immer das, was in den Dauerkarten nicht dabei ist. Und dann ist der bergische Mitbürger an sich auch mal ein bisschen träge. Und es war ja auch ein Spiel unter der Woche. Also von daher wird man auch nicht diejenigen haben, die vielleicht die etwas weitere Anreise haben.
Okay, ein paar Argumente, die die Gummersbacher Zuschauer da in Schutz nehmen. Ich kann dir sagen, weil ich auch in der Halle gewesen bin, es waren definitiv nicht mehr als 2500 Zuschauer. Also ein bisschen schade für so ein Spiel, was eigentlich ja viel Spannung versprochen hatte. Aber da sprechen wir gleich noch drüber mit Florian von Gruchalla vom VfL Gummersbach. Ja, Tom, der Bergische HC steht ja eigentlich in der Tabelle nur relativ gut da. Hast du trotzdem noch die Befürchtung, dass man in den Abstiegsstrudel geraten könnte? Der Vorsprung, der schmilzt ja gerade ein bisschen.
Die latente Befürchtung ist natürlich immer da, aber ich glaube, mit dem Sieg in Minden, das war schon so ein richtiger Big Point. Und dann noch ein Punkt, ein etwas unerwarteter Punkt gegen Frischhoff-Göpping. Die sind einfach auf einem guten Weg und ich glaube auch, das wird jetzt reichen. Ich tippe fast, dass zwei weitere Siege genügen. Vielleicht sind es dann am Ende drei oder fünf Punkte oder sowas in der Art. Aber da müssten ja auch eine Menge Mannschaften aufdrehen, um den BHC zu überholen. Ist ja jetzt nicht so, dass der BHC ganz knapp irgendwie nur einen Platz vor dem Abstiegsrang stehen würde, sondern es sind ja dann ein paar Punkte und ein paar Plätze. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es sieht gut aus. Und ich glaube nicht, dass es in dieser Saison noch ernsthafte Probleme geben wird. Es sei denn, jetzt würden sie ganz heftig einbrechen und zum Beispiel am Samstag mit 10 Toren gegen Hannover verlieren oder sowas. Das würde vielleicht irgendwie einen Bruch bewirken, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen.
Und ich habe ja hier in der Sendung auch immer gesagt, die 25-Punkte-Marke, die sollte man als erstes irgendwie mal anvisieren in dieser Saison. Da wären wir ja dann mit den 2 Siegen beim BHC schon.
In der Tat, da wären wir sogar leicht drüber mit 26 Punkten. Tom, kann das so ein Schlüsselsieg dann werden am Wochenende gegen Hannover, falls man da gewinnen sollte?
Ja, ich denke auch, das wird gewonnen tatsächlich. Und das ist dann ein weiterer Schlüsselsieg eben. Ich glaube, der ganz wichtige Sieg war wirklich der in Minden, weil das hat der Mannschaft dann auch so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, dass sie eben auch auswärts gewinnen kann, weil die Bilanz ja in der Hinrunde statistisch vernichtend war. Klar haben die sehr, sehr gute Auswärtsgegner gehabt und jetzt haben sie eben auswärts so gesehen die leichteren Gegner, ne? Aber das war schon wichtig, dass sie dann auch gemerkt haben, dass es auswärts auch funktionieren kann und sie nicht die Halle unbedingt hinter sich brauchen.
Nicht ohne Grund gehen dann die Planungen in der kommenden Saison auch in Richtung erste Liga. Natürlich auch bei den Torhütern. Die sogenannte T-Frage habt ihr gestellt in der Ausgabe der Solinger Morgenpost vor einigen Tagen. Wer wird denn nun der neue Torhüter, die neue Nummer 1 beim BHC? Denn wenn man jetzt mal schaut, Mario Hunstock, der kam am Wochenende zur Halbzeit für Björkman Gustafsson, der nicht so gut gehalten hat. Hunstock hat dann wirklich aus meiner Sicht sensationell gut gehalten. Die möchten eigentlich ja beide gerne bleiben. Die werden auf keinen Fall beide bleiben. Was hast du denn gehört?
Ja, was habe ich gehört? Es ist relativ schwer. Es wird viel spekuliert, aber niemand äußert sich konkret. Ich weiß, dass der Mario Hunschock da schon relativ unglücklich drüber war. Das war ja dann auch eben aus diesem Artikel herauszulesen, den du immer erwähnt hast, über das Angebot, was ihm da vorgelegt wurde. Und das konnte er eben in der Form nicht annehmen. Und ja, meine Meinung dazu ist, ich finde das auch ein bisschen schade, dass man so einem Spieler, der ja dann, also für Handballverhältnis ist er eine Ewigkeit in dem Verein, seit 2007 meine ich, da könnte man es ein bisschen konkreter machen. Ne? Man könnte sagen, so pass auf, wir planen im Prinzip nicht mit dir. Es war anscheinend nicht so, sondern man hatte einfach ein Angebot vorgelegt, was vielleicht nicht so dolle war. Gut, aber ich glaube, das Thema Hunstock ist noch nicht gelaufen. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, es könnte auch sein, dass der Mario Hunstock bleibt, jetzt wo der Marinovic dann ja der ganz heißer Kandidat war, wie man hört, dann ja doch in die Schweiz geht. Kann ich mir halt vorstellen, dass man doch guckt, dass man den Mario Hunstock dann weiter verpflichtet. Andere Kandidaten spekulieren können wir hier viel. Ne? Es gibt ja ein paar Torhüter, die auf dem Markt sind. Also der Bauer zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich würde sagen, dass es keine Nummer 1 ist. Also niemand, den man jetzt unbedingt dem Mario Hunstock oder so vorziehen müsste oder Björkvin Gustafsson. Oder ich glaube auch der Matthias Puhle aus Gummersbach, wo wir gerade eben von Gummersbach gesprochen haben, wird ja auch frei. Aber auch das, ich weiß nicht, das sind alles nicht so Keeper, wo man jetzt sagen muss, okay, dafür muss dann Hunstock unbedingt gehen. Wie seht ihr es?
Ja, Christian, wie siehst du es?
Ja, also als ehemaliger Pressesprecher in Leverkusen würde ich mir natürlich wünschen, dass Thomas Bauer kommt, weil dann Laura Magelinskas mit Sicherheit etwas am Fupper und Rhein auch eine Betätigung suchen würde. Von daher hätte ich da nichts gegen, wenn Thomas Bauer kommen würde. Ansonsten Matthias Puhle halte ich sehr, sehr viel von, schon seit vielen, vielen Jahren. Habe ich schon vor 10 Jahren in Rheinhausen gesehen. Da war das schon absehbar, dass er irgendwann in der ersten Liga landen wird. Ist ein sehr, sehr emotionaler Keeper, der aber dann auch starke Leistungen bringen kann, wenn er gefordert ist. Und ansonsten haben wir noch da Herr Sandström auf dem Markt, von Meldungen, wo ich zumindest noch nicht gelesen habe, dass er einen neuen Verein gefunden hat und der mit Sicherheit auch das Potenzial hat, eine Nummer 1 zu sein.
Da würde ich mich anschließen. Aus meiner Sicht von diesen drei Torhütern, die wir gerade genannt haben, der qualitativ beste. Aber schauen wir mal, vielleicht verlängert Mario Hunstock noch. Ist auszuschließen, Tom, dass Björkvin Gustafsson bleibt?
Ich glaube, absolut auszuschließen ist nichts. Aber mein Gefühl sagt mir, wenn sie denn einen der beiden Keeper halten, von denen, die jetzt da sind, und sie können ja nur einen holen, weil der Christopher Rudek von Flensburg ja kommt als Perspektiv-Torhüter, also eben als Nummer zwei, können sie ja nur einen Torhüter behalten eben. Da denke ich, dass die Tendenz dann eher zu Hunstock geht, weil die beiden sich statistisch kaum unterscheiden und der Gustafsson ja doch wahrscheinlich einfach der viel teurere Torwart ist, ne? Also ich würde dann deshalb tippen, dass Gustafsson eigentlich ausscheidet. Ich denke schon, dass er bleiben würde, wenn man ihm das richtige Angebot unterbreitet, ne? Würde bestimmt bleiben, aber ich glaube, dass wenn, dann bleibt Hunstock.
Okay, dann wäre diese Frage, auch wenn sie noch nicht final geklärt ist, zumindest halbwegs geklärt, die Möglichkeit für uns kurz durchzuatmen, vor allem für den Kollegen Christian Stein, den der Husten ein wenig plagt. Wir sind dann gleich zurück und dann sprechen wir über das, was wir eben angekündigt haben, nämlich die Entlassung von Frank Bergemann in Erlangen und die Szene, die leider die tollen sportlichen Leistungen in der Partie Rhein-Neckar-Löwen gegen THW Kiel etwas überschattet hat. Zurück bei Kreisab Episode 63. Eben haben wir vor allem über den Bergischen HC gesprochen und jetzt wollen wir sprechen über den HC Erlangen. Ein Aufsteiger in die Handball-Bundesliga. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt man überhaupt mit in der DKB-HBL. Christian Stein von Handball World und Thomas Rademacher, der für die Rheinische Post unterwegs ist, sind immer noch bei mir. Und Tom, du kennst natürlich Stefan Adam aus seiner Zeit beim BHC relativ gut. Es gab da auch einen Artikel zu der Entlassung von Frank Bergemann von Christoph Benisch auf nordbayern.de zu lesen. Glaubst du, dass er da ein bisschen überreagiert hat? Denn wenn man ehrlich ist, ist es schon überhaupt überraschend, dass der HC Erlangen so gut mithalten kann, finde ich.
Ist es das wirklich? Sie haben ja auch dann ganz gut nachgelegt während der Hinrunde und relativ gut verpflichtet. Und ja, dann zu Hause ja sogar die Rhein-Neckar-Löwen sensationell geschlagen. Das ist eine große Überraschung. Aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass Erlangen da eine bedeutendere Rolle im Kampf um Klassenerhalt spielen kann. Vielleicht schaffen sie es ja auch noch, so weit weg sind sie ja jetzt auch nicht. Aber zur Entlassung von Frank Bergemann muss ich sagen, das hat mich schon stark überrascht, weil der Mann ja dann doch seit Ewigkeiten da ist. Er hatte, glaube ich, aus der Regionalliga oder was auch immer unter der zweiten Liga da im Süden ist, also dritte Liga oder damals eben noch Regionalliga, bis in die Bundesliga geführt, ne? Seit 2007 da Trainer und ja, also ich kann den Kommentar, den du eben erwähnt hast, ganz gut nachvollziehen. Also den Zorn da auch der lokalen Medien, sagen wir es mal so.
Christian, schließt du dich da an? Würdest du auch sagen, ja, das war vielleicht eine Überreaktion von Stefan Adam, der gedacht hat, jetzt mit dem Trainerwechsel kann man da auf jeden Fall noch was reißen, denn es waren ja vorher nur, glaube ich, 2 Punkte bis zum rettenden Ufer. Das ist ja jetzt für einen HC Erlangen nicht sonderlich schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn Tom gerade gemeint hat, er hätte dann eine etwas prominentere Rolle der Mannschaft im Abstiegskampf erwartet.
Naja, also es sind ja jetzt immer noch 3 Punkte auf Lemgo, also die ja jetzt den 15. Platz innehaben, also das ist alles sehr, sehr dicht beieinander im Moment noch, zumindest was da diese Plätze 15 bis 18 angeht. Und ja, Frank Bergemann ist natürlich eine Institution gewesen, der wirklich seit vielen, vielen Jahren in Erlangen da richtig gute Arbeit geleistet hat. Die kurzfristige Verpflichtung seines Nachfolgers, die zeigt aber auch schon, dass es nicht unbedingt nur mit dem Spiel gegen Minden zusammenhängen kann einfach. Also sonst hat man nicht so schnell schon den Nachfolger parat. Das deutet für mich eher darauf hin, dass vielleicht auch zwischen Mannschaft und Trainer vielleicht da auch nicht mehr so die Chemie gestimmt hat. Man muss ja schon sagen, die Mannschaft ist jetzt gegenüber dem Aufstiegskader auch immer punktuell verstärkt worden und da vielleicht der ein oder andere Star, der dann gekommen ist, vielleicht doch mal eine etwas andere Trainingsauffassung einfach verfolgt hat und das im Gesamtkonstrukt nicht ganz so gut gestimmt hat oder so. Aber also das zeigt für mich einfach nur daher, dass man schon direkt am gleichen Tag den Nachfolger gefunden hat.
Was ich noch dazu ergänzen würde oder wollte, ist noch so ein bisschen die Sache, dass man, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, man weiß nicht so wirklich, was hinter den Kulissen da abgeht. Es kann ja auch wirklich sein, ja, dass es fast schon überfällig war, ihn gehen zu lassen, auch wenn es vielleicht schwer fällt aus lokalen Hintergründen, traditionellen Hintergründen, weil er schon so lange dabei ist und so weiter, weil halt wirklich die Chemie nicht gestimmt hat mit der Mannschaft. Das wissen wir ja nicht. Es kann sein, was ich halt grundsätzlich nicht so schön finde, 11 Spieltage vor Schluss dieser Schritt, mal eben so radikal passiert das und das war früher mal vor 10 Jahren oder so, weil es in der Fußball-Bundesliga auch viel gemacht wurde, hat man immer gesagt, nee, neue Besen kehren gut. Das funktioniert schon seit langer Zeit nicht mehr so richtig, habe ich den Eindruck, auch im Fußball nicht. Im Handball genauso wenig, wie wir jetzt am Wochenende gesehen haben, weil dann haben sie auch verloren gegen Lemgo. Und wenn man doch so einen Schritt macht, jemanden so verdienten zu entlassen, warum macht man das nicht in der Winterpause und gibt dem neuen Trainer dann ein bisschen mehr Gelegenheit, sich darauf vorzubereiten. Also damals beim BHC unter Stefan Adam, wo der sagt, ich kenne ihn gut, keine Ahnung, ob da irgendein Zusammenhang besteht, aber da wurde HD Schmitz 3 Spieltage vor Schluss entlassen in einer panischen Reaktion, dass man vielleicht doch noch irgendwie den Klassenerhalt schaffen kann, hat damals dann mit Hinze und Christopher Mohlen, also dem jetzigen Trainer Sebastian Hinze, hat man dann ja da für die letzten 3 Spieltage damals, war das so angedacht, für 3 Spieltage dann ins Trainerboot geholt, hat dann eben auch nicht mehr geholfen, obwohl die Mannschaft ganz gut gespielt hat an den letzten 3 Spieltagen. Nur es hat eben letztendlich nicht mehr geholfen, den Abstieg da zu vermeiden. Da hätte man dann auch, wenn man unbedingt reagieren muss, vorher reagieren müssen. Und ich finde, dann in Erlangen hat sich das ja auch schon in der Winterpause angekündigt, also hätte man vielleicht da auch schon tätig werden können, ne?
Hätte man etwas früher machen können, dann hätte auch Robert Andersson, der Neue, etwas mehr Zeit gehabt, sich auf die Mannschaft einzustellen, zu sehen, was für ein Spielermaterial er da zur Verfügung hat. Christian, von dir noch ein paar Worte zum Neuen, zu Robert Andersson. Der hat ja über 10 Jahre auch in der Handball-Bundesliga gespielt, vor allem in den 90er Jahren. Sollte sich ja dann einigermaßen auskennen, sollte keine Probleme haben, auch mit der Sprache. Was hältst du von ihm?
Ja, über die Qualität als Trainer lässt sich da schwer diskutieren. Fakt ist, er war jetzt bei Istat gewesen und die haben letztendlich Insolvenz angemeldet, auch schon zum Ende des Jahres. Also er war schon praktisch, wäre auch jetzt in der WM-Pause schon verfügbar gewesen, um das Ganze nochmal entsprechend festzulegen. Und die Qualitäten als Trainer kann ich einfach nicht beurteilen. Da habe ich ihn noch nicht gesehen. Und klar, er hat früher auch in der Bundesliga gespielt, Rheinhausen, Nordhorn, Nettelstedt, und das wird man jetzt einfach sehen, wie sich das entwickelt. Um den Karlauer von Tom mit dem neuen Besen mal aufzugreifen, der beste neue Besen, das ist dann der von Kehrmann, also der kehrt dann zumindest ganz gut, und ja, von daher im Moment scheint der TBV Lemgo da die besten Reserven zu haben, aber auch da werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt in den kommenden Wochen.
Da erkennt man übrigens auch am Torverhältnis, dass, glaube ich, Lemgo 1-2 Plätze zu weit unten platziert ist. -3 und dann Friesenheim -106, Minden -60, der HCR Lang -86. Ich glaube, über Bietigheim brauchen wir an der Stelle nicht mehr zu sprechen, dieses Thema.
Moment.
Ja, bitte?
Kehrmann ist aber sowieso schon bei Lemgo gewesen, nicht wahr?
Ja,
also das die zweite ist Mannschaft. Ist so gesehen ja kein neuer Besen.
Ja, in diesem Fall so halbwegs richtig. Ich glaube, er war als Co-Trainer da unterwegs. Christian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ich glaube, Co-Trainer und Trainer der zweiten Mannschaft,
ja. So ist es gewesen. Also nur ein halb neuer Besen, aber trotzdem einer, der ganz gut kehrt. Denn sie haben unter seiner Regie erst ein Spiel verloren und auch schon einige Punkte ergattert. Und es scheint so, als könnten sie die Klasse dann doch noch halten. Die Tendenz spricht auf jeden Fall für den TBV. Kommen wir zu einem Thema, das in der vergangenen Woche oder in den letzten Tagen, besser gesagt, sehr die Gemüter erhitzt hat in der Handball-Bundesliga. Am vergangenen Mittwoch gab es das Viertelfinale im DHB-Pokal. Dort haben die Rhein-Neckar-Löwen den THW Kiel ausgeschaltet. Zum zweiten Mal in Folge sind die Kieler damit nicht beim Final Four in Hamburg mit von der Partie. Es gab aber eine Szene, die leider das Sportliche aus meiner Sicht überschattet hat, denn es wäre schon schön gewesen, wenn man hinterher vor allem über das Spiel gesprochen hätte, aber Uwe Gensheimer und René Toft-Hansen waren da in einer Aktion verwickelt, die hinterher Philipp Biecher etwas auf die Palme gebracht hat. Sie wurde nicht geahndet von den Schiedsrichtern. Tom, du hast dir das natürlich auch angesehen. Auf Facebook gab es da einen langen Post von Philipp Biecher, der gesagt hat, Uwe, so macht man das nicht, das ist unfair, das möchten wir nicht sehen im Sport. Was hältst du erstmal davon, dass Philipp Biecher das bei Facebook öffentlich gemacht hat und ihn quasi an den Pranger stellt? Und was hältst du von der Aktion überhaupt, die zumindest per Video erahnen lässt, was da passiert ist?
Okay, also der Kommentar von Philipp Biecher auf Facebook habe ich ja dann auch sogar in der Entschuldigung von Uwe Gensheimer erwähnt, er ja, dass er solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit klärt, was ja auch indirekte Kritik wiederum an der Jicher impliziert, dass er das nicht hätte machen sollen. Die Diskussion finde ich eher so ein bisschen auf Kindergartenniveau. Also klar, also ich finde, wenn man jetzt sagt, das ist ja absolut kindisch, das auf Facebook zu posten, dann ist es noch kindischer, darüber zu diskutieren, dass man sowas nicht auf Facebook postet. Die Aktion passiert in der Öffentlichkeit, warum kann man sie nicht öffentlich anprangern? Also das finde ich vollkommen okay. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Ich finde, man kann sowas immer öffentlich machen. Das tun wir auch als Journalisten übrigens. Also wie könnte ich ansatzweise dagegen sein? Ich finde das richtig und gut, dass er das so sagt, wenn er denn so empfindet. Ein bisschen Ehrlichkeit kann nicht schaden. So, die Aktion selber. Ja, sicherlich wird es in der Hitze des Gefechts passiert sein. Man muss vielleicht jetzt auch nicht das absolut überbewerten, dass Uwe Gensheimer plötzlich der unfairste Spieler der Welt ist. Aber das war natürlich eine vollkommen überflüssige Aktion. Ja, also erstmal ein sehr dämliches Foul. Wenn die Schiedsrichter das gesehen hätten, wäre er natürlich runtergeflogen mit Rot. Und es war ja sein Glück, dass es nicht geahndet wurde. Und das andere ist eben, dass es natürlich absolut unsportlich ist. Und wenn man halt sowas sieht, dann muss man sich halt schon fragen, muss man im Handball nicht vielleicht die Spieler ein bisschen mehr schützen, wie das ja im Fußball viel zu extrem teilweise gemacht wird. Da werden die Spieler dann für 4 bis 6 Spiele gesperrt. Je nachdem, was das für Fouls waren, wenn die schon mal auffällig waren, dann ja teilweise noch länger. Im Handball, was passiert im allerschlimmsten Fall? Also das, ich weiß nicht, ob es da jetzt in jüngster Vergangenheit jemals was Schlimmeres gab, als dann eben diese 2 Spiele für ganz, ganz, ganz heftige Sachen. Und im Prinzip, wenn man jetzt nochmal kurz zurückblickt auf das Derby vom Bergischen HC gegen Gummersbach, da waren ja dann auch einige Fouls eben dabei und 2 rote Karten, die auch durchaus berechtigt waren. Im Fußball wären das sofort, 2 Spiele wären es automatisch für eine rote Karte, im Handball ist man beim nächsten Mal wieder dabei. Also muss man sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, dass man ja, um solche Fouls zu unterbinden, speziell wenn sie ja absichtlich passieren, wie es ja bei Gensheimer der Fall war, dass man dann vielleicht auch mal grundsätzlich über härtere Strafen nachdenkt. Und was ich dann total bedenklich finde, sind solche Aussagen, ja, ist halt im Spiel nicht geahndet worden, deswegen wird jetzt auch nichts mehr passieren. Also der Uwe muss sich da nicht fürchten. Sowas in der Art habe ich da gelesen. Ich glaube, war es der DHB-Pressesprecher, weiß ich jetzt nicht genau, aber ein Offizieller hat sowas dann eben gesagt.
Der HBL-Geschäftsführer.
Oh, Entschuldigung, okay. Ja, also der HBL-Geschäftsführer hat das gesagt. Sowas finde ich dann eher sehr bedenklich, dass im Handball überhaupt nichts getan wird, um die Spieler zu schützen. Die Regeln sind so weich, es ist eigentlich unfassbar. Das ist das, was mich am meisten dran stört, dass darüber keine Diskussion geführt wird. Dass die jetzt dann da untereinander sich so ein bisschen kabbeln, ich meine, mein Gott, finde ich nicht so erwähnenswert.
Christian, wie siehst du die ganze Angelegenheit?
Also natürlich muss man auch die Frage erstmal stellen, warum so ein Bär wie René Toftanzen von einem kleinen Schlag auf die Brust von Uwe Gensheimer so durch die Luft fliegen muss, als ob er gerade irgendwie fürs neue Cover von Tekken sich in Stellung bringt. Also tut mir leid, da sind sowohl Patrick Wierntek wie auch René Toftanzen in den letzten Wochen sehr in die Schauspielschule gegangen. Und da müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Schiedsrichter eben aus dem Augenwinkel vielleicht irgendwie eine derartige Aktion sehen und ihnen nicht mehr glauben. Das ist das große Problem bei so einer Aktion, diese Theatralik. Das ist, glaube ich, auch gerade ein Schwerpunkt in dieser Saison, dass man halt dieser Theatralik Einhalt gebieten will. Und dann ist es halt so, dass solche Aktionen, die natürlich überflüssig sind, die auch nicht sein sollen, aber dass die dann eben nicht geahndet werden, weil die Schiedsrichter dem Gefaulten einfach nicht mehr glauben. Und ich glaube schon, dass sie das im Augenwinkel sehen, weil sie auch normalerweise gerade das Verhalten am Kreis beobachten. Aber ich glaube einfach, dass sie aus ihrer Wahrnehmung die Aktion nicht so hart beurteilt haben, wie das halt letztendlich sich vielleicht über die TV-Bilder darstellt. Uwe Gensheimer hat gesagt, es war ein flacher Schlag auf die Brust. Die TV-Bilder können das nicht auflösen. Da kann es genauso gut der Faustschlag gewesen sein. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach nicht, dass ein René Toftanzen da so den Kopf nach hinten werfen muss. Und das ist mit Sicherheit genauso verurteilenswert wie jetzt das Verhalten von Uwe Gensheimer. Letztendlich müssen wir aber auch sagen, es ist ein K.O.-Spiel und in K.O.-Spielen muss man bereit sein, alles für den Sieg zu tun. Und das ist eine Einstellung, die mir bei Uwe Gensheimer in den vergangenen Wochen und Monaten ab und zu mal gefehlt hat. Von daher sehe ich das gar nicht so schlimm, dass er jetzt auch mal eine Grenze überschritten hat.
Zwei sehr, sehr unterschiedliche Meinungen meiner Gäste heute zu der Diskussion. Philipp Jiecher, Kommentar zu Uwe Gensheimer gegen René Toft-Hansen. Ich glaube, es ist jetzt alles dazu gesagt worden, denn die Zeit läuft uns leider ein wenig davon. Erstmal, Tom, danke ich dir, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit dabei zu sein. Ich glaube, wir haben ein paar sehr interessante Themen angerissen. Christian, du bleibst noch ein paar Minuten, denn wir wollen ja noch sprechen über die Champions League der Frauen und über den neuen Bundestrainer, der ein paar interessante Personalentscheidungen getroffen hat. Entschuldigung, dass ich das eben so schnell abbrechen musste, denn ich glaube, wir hätten noch einige Zeit länger darüber diskutieren können, zusammen mit Thomas Rademacher, der uns jetzt verlassen hat, und mit Christian Stein von Handball World. Es gibt dazu übrigens noch einen aktuellen Artikel zu der Thematik Uwe Gensheimer, René Toft-Hansen und Philipp Biecher. Heute erschienen um kurz nach 11 bei handballworld.com. Einfach mal vorbeischauen. Da gibt es dann auch eine Szene mit einem Interview von Uwe Gensheimer bei Annette Sattler auf Sport 1. Aber wir wollen zum Frauenhandball kommen, Christian, denn es ist eine Entscheidung gefallen in der Champions League der Frauen. Der THC hat den Sprung in das Viertelfinale geschafft. Der HC Leipzig ist leider nicht mehr weiter mit dabei.
Ja, der THC hat sich einen Punkt in Wolgograd erkämpft. Nach einer etwas engen ersten Halbzeit, wo man noch zurückgelegen hat, letztendlich einen Punktgewinn natürlich für den THC, der jetzt sicher schon mit dem Viertelfinale planen kann. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es dann dementsprechend nur für Platz 4 am Ende reichen wird, weil ich glaube, dass WADA gegen Wolgograd gewinnt und dann ist der THC auch bei einem Sieg über Leipzig im Dreiervergleich hinten dran.
Sehr, sehr schade. Hätte man mit einem Tor in Wolgograd gewonnen, würden die Chancen deutlich besser stehen. Aber so wird es wohl nichts. Du hast recht, denn wenn man sich das mal genauer anschaut und wir gehen davon aus, dass WADA jetzt mittlerweile wieder in der Spur ist, dann werden die sich eventuell noch den zweiten Platz sichern. Für den Thüringer HC geht es dann auf jeden Fall im Viertelfinale gegen Lawick. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die sind eine Nummer zu groß.
Die sollten eine Nummer zu groß sein. Die hatten zwar jetzt in den vergangenen Wochen auch ein paar finanzielle Probleme, die sie aber jetzt auch gelöst haben. Von daher sind, glaube ich, auch die einzige Mannschaft, die noch ohne Punktverlust ist in der Champions League, in der heimischen Meisterschaft sowieso. Also von daher, ja, zwei Spiele gegen Kiel gewonnen, die werden Gruppensieger.
Bei Kiel läuft es nicht so rund, ne? Die haben zwar einige Verletzte, okay, das muss man immer wieder mit in Betracht ziehen, aber trotzdem, zweimal verloren gegen Lawick, hätte ich nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Allerdings müssen wir natürlich auch uns nichts vormachen. Am Ende zählt das Final Four. Kür ist jetzt sicher als Zweiter. Wenn sie dann gegen Wolgograd oder WADA spielen, gegen Wolgograd werden sie auch sicher weiterkommen. Dann sind sie im Final Four. Und dann wird letztendlich, glaube ich, gelost. Und dann ist ja auch alles wieder offen. Von daher ist der Modus halt so. Und da muss man nicht unbedingt jedes Spiel gewinnen.
Na gut, dann kommen wir von der Champions League der Frauen zur deutschen Handballnationalmannschaft. Wir haben lange gewartet, bis wir einen neuen Bundestrainer präsentiert bekommen haben. Jetzt haben wir einen, er kommt aus Dänemark. Jakob Vestergaard heißt er, 40 Jahre ist er alt, hat mit Viborg in der Vergangenheit zweimal die Champions League gewonnen. Also er weiß, glaube ich, ein bisschen, wie man erfolgreich arbeitet. Erstmal was zu ihm und dann kommen wir gleich noch zu seinen ersten Personalentscheidungen.
Jakob Vestergaard als Nationaltrainer ist er, glaube ich, bis jetzt nur bei Australien in Erscheinung getreten. Bei Viborg war er, bei Olcsenbalcea war er, jetzt zuletzt in Bayamare.
In Bayamare, genau.
Sportdirektor. Von daher hat er sicherlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau gearbeitet. Man kann sagen, er hat zumindest auf Vereinsebene, also er hat Erfolge mit Vereinsmannschaften, er hat den internationalen Ruf. Bei Vibor wird er mit Sicherheit auch die ein oder andere Arbeit mit den Akademiespielerinnen gemacht haben, was ja auch im Konzept in der Suchliste so vorgesehen war. Die Frage ist natürlich, in seinen Vereinsmannschaften hat er sehr, sehr einfach nur Topstars gehabt, ja, fertige Spielerinnen, er hat keine Spielerinnen entwickeln müssen, sondern er konnte da immer aus dem Vollen schöpfen. Und wenn man sich die Kader von damals anguckt, von Vibor, dann ist das ja auch keine Überraschung gewesen, dass sie die Champions League gewinnen konnten. Also da waren ja die beiden Lunde-Schwestern, da war eine Grit Jubak dabei, da war eine Rikki Sko dabei, Christina Vasaru und Henriette Mikkelsen und was weiß ich für klangvolle Namen. Da ist immer die Frage, welche Arbeit hat der Trainer gemacht und welche Arbeit hat letztendlich das Management mit der Kaderzusammenstellung schon erledigt. Und das wird man dann abwarten müssen, ob er mit den deutschen Spielerinnen letztendlich dann diesen Weg irgendwie erfolgreich umsetzen kann. Denn da müssen wir uns nichts vormachen, in Vibor und in Wiltshire, das waren Vollprofis und in der deutschen Bundesliga, ich sage immer provozierend, Halbamateure, weil es sind halt halb Profis, halb Amateure. Also von daher, da wird man sehen, ob diese Art und Weise, wie Jakob Westergaard gerne Handball spielen will, ob die so umsetzbar ist. Er hat selber gesagt, dass er den schnellen Handball bevorzugt. Da ist dann zumindest die Personalie Nina Wörz für diejenigen, die so die deutschen Nationalmannschaftsauftritte bis 2010 so verfolgt haben, dann doch etwas überraschend. Eine 35-Jährige, die schon vor 5 Jahren eher dafür stand, das Spiel langsam zu machen. Aber werden wir sehen, vielleicht überrascht.
Da klingt ja aber bei dir schon ein bisschen Skepsis mit durch.
Ja, es war jetzt eine Überraschung. Mit Sicherheit, Nina Wörz hat ihre Stärken für die Philosophie von Westergaard in der Abwehr. Wie gesagt, im schnellen Umschaltspiel sehe ich sie nicht. Das müssten dann andere Spielerinnen erledigen. Und da bin ich gespannt. Und mit Blick auf 2016, 2017 halte ich es halt nicht für eine sehr, sehr zukunftsträchtige Personalie. Also da hätte ich mir vielleicht schon eher die ein oder andere jüngere Spielerin jetzt wie eine Jennifer Rode mal auf Rückraum rechts gewünscht. Oder ja, wir haben genügend junge Spielerinnen und die müssen eigentlich bis 2017 fit gemacht werden.
Mit anderen Worten, du hältst diese Personalentscheidung für einen Fehler.
Ich hätte sie nicht getroffen, sagen wir es so. Ob sie ein Fehler sein wird, das wird sich letztendlich herausstellen. Man wird dann auch sehen, welche Rolle sie letztendlich in der Mannschaft spielt, aber sie hat mich schon sehr, sehr überrascht.
Vermutest du da vielleicht sogar ein paar Seilschaften? Ich meine, Grit Jurak ist jetzt zur Managerin, Sportmanagerin oder Koordinatorin der Frauennationalmannschaft ernannt worden. Ich glaube, die kann mit Nina Wörz auch ganz gut.
Das weiß ich nicht, ob sie mit Nina Wörz sehr, sehr gut kann. Sicher kennen sich beide noch aus alten Tagen in Leipzig beziehungsweise auch in Dänemark. Randers und Bibor waren jetzt auch nicht so weit weg. Allerdings muss man ja sagen, dass diese Europameisterschaft, die ja damals zum Nationalmannschaftsende von Nina Wörz geführt hat, dass da zumindest so wie die Gerüchteküche war, Grit Jurak und Nina Wörz doch auf entgegengesetzten Seiten des Tisches waren.
Okay, interessant. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei allem Respekt für Nina Wörz, sie hat ja auch schon sehr, sehr viele gute Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Ich sehe da einfach die Perspektive nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. 34 Jahre ist sie im Moment alt, ja, bei der WM 2017 im eigenen Land wäre sie, glaube ich, mindestens 36. Ich meine, sie hätte dann schon die 37 erreicht und mir kann keiner erzählen, dass das dann die Schlüsselspielerin in der deutschen Mannschaft sein soll. Also, sehr, sehr interessante Personalentscheidung da von Jakob Westergaard zum Auftakt seiner Zeit als DHB-Trainer. Ich bin sehr gespannt, wir haben ja auch schwierige Playoffs gegen Russland, wie sich das dann da entwickeln wird. Jetzt soll es das aber auch gewesen sein für unseren Teil mit den Journalisten. Christian, ich danke dir auch recht herzlich. Es geht gleich dann weiter mit einem Interview mit Florian von Grochalla vom VfL Gummersbach. Zurück bei Kreisab sind wir angekommen beim Interview der Woche und ich begrüße einen Spieler, der, wie ich finde, eine sehr bemerkenswerte Entwicklung genommen hat, hatte am Anfang in der Handball-Bundesliga vielleicht noch die eine oder andere Startschwierigkeit, aber hat sich toll gemacht, spielt jetzt beim VfL Gummersbach und mit ihm werde ich natürlich noch sprechen über das Duell gegen den BHC am Wochenende, aber auch über das Pokalspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt von vergangener Woche, was für den VfL nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist. Bei mir ist Florian von Grochalla. Hallo Flo.
Hallo, ich grüße dich, Sascha.
Also, der VfL Gummersbach hat 2 Spiele absolviert in den vergangenen Tagen. Erstmal der DHB-Pokal gegen die SG Flensburg-Handewitt, ist schon ein bisschen länger her, deswegen fangen wir mal damit an. Was ein bisschen, vielleicht erschrocken von eurer eigenen Leistung. Ich muss sagen, ich war ja auch in der Halle und habe euch deutlich mehr zugetraut vor dem Spiel.
Ja, ich denke, wir haben eine schlechte Partie gegen Flensburg gespielt und darüber haben wir auch nach dem Spiel gesprochen. Wir haben einfach zu viele individuelle Fehler gemacht und am Ende nachher auch bei Matthias Andersson zu viel verworfen. Und wenn Flensburg dann einmal ins Laufen kommt, dann sind sie schwer zu stoppen. Und natürlich haben sie profitiert von ihren 3 Spielern, die zurückgekommen sind nach ihren Verletzungen. Thomas Mogensen, Lars Kaufmann und Lasse Swan Hansen. Und das ist dann natürlich nochmal eine Leistungssteigerung, die sie abrufen können. Und wir haben das Spiel abgehakt und von daher ist natürlich der Traum, den wir alle hatten, leider zerplatzt. Aber es gibt nächstes Jahr eine neue Chance, das zu schaffen.
Bist du ein bisschen enttäuscht vom Zuschauerzuspruch in der Partie? Da waren 2500 Leute in der Halle. Das war eben schon bei uns in der Sendung Thema. Da habe ich gesagt, ja, ist doch komisch eigentlich. Die Mannschaft kann einziehen ins Final Four und am Wochenende ist die Halle proppenvoll, aber unter der Woche kommt irgendwie niemand.
Ich glaube, enttäuscht nicht. Ich denke, es ist einfach ein bisschen schade, dass wir die späte Anwurfzeit bekommen haben für einen Mittwochabend um 8:45. Überlegt sich der eine oder andere, das doch dann im Fernsehen zu gucken und wir sind den Fans oder den Zuschauern überhaupt nicht böse oder enttäuscht darüber, weil wir wissen oder wir haben es ja auch gesehen und gemerkt, dass die am Wochenende dann gekommen sind und die Halle war proppevoll und die Stimmung war Weltklasse.
Das kann man, glaube ich, sagen, war eine tolle Partie am Wochenende, da durfte ich auch persönlich mit dabei sein. Ja, so ein Derby ist ja eigentlich kein Derby, finde ich persönlich, ne? Also eine Stunde Autofahrt, gut, okay, es wird immer noch als Derby bezeichnet, trotzdem, das Hinspiel war ja schon ganz besonders, damals in der Köln Arena ausgetragen, vor fast 8000 Zuschauern, jetzt die Halle ausverkauft, da verliert man doch eigentlich als Handballer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also so Derbys zu spielen macht immer wieder Spaß. Es hat einen besonderen Charakter, auch bei den beiden Vereinen. Und da geht es immer um viel und man will natürlich auch der Bessere im Revier sein, wie man so sagt. Und wir sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben zu Hause vor unseren eigenen Fans. Und natürlich war es auch wichtig für uns, dass wir nach den zwei Niederlagen, die wir in Folge hatten, dann wieder ein positives Ergebnis haben. Und das haben wir geschafft und haben jetzt am Mittwoch das nächste Spiel gegen Barling.
Das wird sicherlich auch nicht einfach, aber trotzdem für euch, glaube ich, ein schlagbarer Gegner. Ich will jetzt noch mal kurz eingehen auf diese Geschichte Motivation in so einem Derby. Bist du jemand, der vielleicht sogar lieber auswärts spielt und sagt, das stachelt mich noch mehr an, wenn die ganze Halle gegen mich ist, oder nimmst du lieber die eigenen Fans dann mit?
Also ich finde beides sehr, sehr, sehr angenehm. Also wie du schon sagst, auswärts ist es so, dass wenn sie dich alle ausbuhen oder alle gegen dich pfeifen, kann es schon einen ansticheln und auch positiv motivieren. Und zu Hause hat man einfach die Fans im Rücken, die unglaublich gut sind bei uns und die uns die ganze Zeit unterstützen, egal wie es im Spiel läuft. Und ich persönlich spiele aber doch lieber gerne zu Hause vor unseren eigenen Fans.
Das kann ich, glaube ich, durchaus nachvollziehen, obwohl das in der anderen Halle ja auch schön ist, mit dem Sieg dann nach Hause zu fahren. Ihr habt jetzt 26-24 Punkte. Ihr habt auch in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen mit dieser Mannschaft. Wo kann es denn hingehen in Zukunft mit dem VfL Gummersbach? Glaubst du, dass ihr wieder die Chance habt, sag mal, dauerhaft um diese Europapokalplätze mitzuspielen?
Das ist jetzt schwer zu sagen. Also wir haben viele junge Spieler geholt vor der Saison und dann hat man hat zu uns gesagt beim VfL Gummersbach, dass wir uns eher mit dem Abstieg umkämpfen müssen. Aber wie man sieht, hat unser Trainerteam eine gute Arbeit geleistet und wir sind jetzt auf dem 7. Tabellenplatz. Wie du schon sagst, mit 26-24 Punkten und wir haben kein besonderes Ziel ausgegeben nach der Hinrunde, weil wir so gut gestartet sind und wir schauen einfach, wo es hingeht. Also wir denken auch von Spiel zu Spiel und gucken nicht, oh, wenn wir da gewinnen, können wir da auf dem Platz sein und könnten das doch noch schaffen. Wir spielen von Spiel zu Spiel und wenn es am Ende dabei auf dem Europapokalplatz hinausläuft, würden wir es natürlich sehr gerne mitnehmen. Aber wenn wir es nicht schaffen sollten, ist es auch keine Tragödie bei uns.
Aber es ist doch sehr, sehr schön zu sehen, dass es dem Manager gelingt, auch solche Leute wie Raul Santos in euren Reihen zu halten.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, dass wir solche Leistungsträger bei uns in der Mannschaft halten konnten. Und da sind wir sehr froh drüber. Und wir haben jetzt auch eine gute Planungssicherheit für die nächsten 1-2 Jahre. Und dass die Mannschaft da zusammenbleibt. Und damit können wir und das Trainerteam in Ruhe arbeiten und uns weiterentwickeln.
Jetzt habe ich zu Beginn unseres Gespräches gesagt, wir wollen natürlich auch ein bisschen eingehen auf deine persönliche Entwicklung, die ich sehr bemerkenswert finde. Hast du zwischendurch vielleicht selber auch mal Zweifel gehabt, ob du in der Bundesliga dauerhaft mithalten kannst? Ich meine, du hast in Düsseldorf ja erstmal auch ein paar Jahre zweite Liga gespielt, aber spätestens bei diesem Schritt nach Schwerin hast du gedacht, ob das dauerhaft noch was wird? Oder hattest du da nie Zweifel?
Zweifel ist das falsche Wort. Ich hatte halt schon Bedenken und hatte mich auch irgendwo darauf eingestellt, ganz normal in Anführungsstrichen ins Arbeitsverhältnis zu gehen. Und dann kam für mich ein Glücksgriff mit Flensburg-Handewitt, wo ich sehr dankbar bin, dass ich die Chance da bekommen habe zu spielen. Und ja, danach hat sich das dann alles sehr gut entwickelt für mich persönlich, privat sowieso. Ich fühle mich mit meiner Freundin Ivana sehr wohl in Gummersbach. Und das Umfeld ist sehr angenehm hier und meine Familie kommt auch aus der Ecke hier. Und das passt dann alles zusammen. Und ich denke, so kann es auf jeden Fall weitergehen.
Ich glaube auch, wenn man mal schaut, Saison 2012-2013, da hast du in Flensburg 24 Spiele gemacht, 22 Tore geworfen und 100 draufgelegt in dem letzten Jahr in Gummersbach. Und diese Saison sieht es ja auch wieder relativ gut aus. Wie erklärst du dir denn selbst diesen enormen Sprung?
Ja, also das hat natürlich was damit zu tun, dass man auch viel, viel Einsatzzeiten vom Trainer bekommt und das Vertrauen halt auch bekommt. Und im Training kann man auch mal was ein oder andere ausprobieren, das im Spiel eventuell anzuwenden. Und es geht halt überwiegend nur übers Training und das hat damit auch was zu tun, wenn man so viele Tore wirft, dass unsere Abwehr zum Beispiel gut steht und dass zum Raul und ich dann oder Pepe oder Philipp Jäger dann die Gegenstöße laufen können und die vermeintlichen einfache Tore zu werfen und unser Spielsystem auch ein bisschen so ausgelegt, dass wir außen viel werfen und das kommt natürlich uns zugute.
Was hast du denn mitgenommen aus dieser Zeit dann in Flensburg, die du eben schon als Glücksgriff bezeichnet hast? Hast du viel lernen können von Lasse Swan? Hast du viel mit ihm gesprochen, auch wenn du nicht so viel gespielt hast?
Ja, also ich hatte sehr viele Gespräche mit ihnen und hatte in Flensburg nach den Trainingseinheiten, hatten Anders Eggert und Lassens waren meistens noch aufs Tor geworfen und ich habe mich dann da eingereiht und habe dann nach ein, zwei Würfen gefragt, was man besser machen kann, wo meine Fehler noch liegen und auch Matthias Andersson gefragt, wo man da noch was verbessern kann und die haben dann ein, zwei Tipps gegeben, die man dann natürlich, muss man die auch trainieren, um das zu perfektionieren. Aber ich denke, ein paar Früchte werde ich davon schon getragen.
Vielleicht willst du den Hörern ja mal einen dieser Tipps verraten. Was haben die dir denn mit auf den Weg gegeben?
Also was ich zum Beispiel falsch gemacht habe, war, wenn ich aus der Ecke gesprungen bin, dass ich nie so richtig weit gesprungen bin zum 7-Meter-Punkt, sondern eher nur hoch. Und das war halt ein kleiner Fehler, weil man dadurch den Winkel halt nicht öffnet. Wenn man zum 7-Meter-Punkt springt, öffnet sich der Winkel und man kann die kurze Ecke doch mehr nutzen, als wenn man nur hochspringt und dann nur kurz werfen kann. Und das ist nur so ein kleines Beispiel, das ich als Tipp bekommen habe.
Ja, das hört sich doch ganz gut an. Also für alle junge Außenspieler, die ein bisschen was lernen wollen, immer in Richtung 7-Meter-Punkt hoch und weit, dann wird es auch was mit dem Tore werfen. Ja, jetzt ist dein Manager, Frank Flatten, auch derjenige, den du vor einigen Jahren schon in Düsseldorf kennengelernt hast, beziehungsweise du kanntest ihn aus der damaligen Zeit schon. War das mit so ein Grund dafür, warum du dich für einen Wechsel nach Gummersbach entschieden hast? Oder dann auch vielleicht vielmehr noch die Nähe zur Heimat und auch die Spielzeit, die dir dann ja, ich will nicht sagen gedroht hat, ist das falsche Wort, sondern die du erwarten konntest in Gummersbach?
Also in erster Linie war mir wichtig, dass ich spielen darf oder spielen kann. Und als zweiter Punkt kam natürlich dann hinzu, dass die Familie in der Nähe ist. Das war auch ein sehr schöner Nebeneffekt für mich. Und mit Frank Flatten habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Ich kenne ihn, wie du schon sagst, aus Düsseldorfer Zeiten. Und wir kennen uns auch privat. Und von daher ist es eigentlich das Perfekte, was mir hätte je passieren können, nach Gummersbach zu wechseln. Und wie gesagt, wir fühlen uns hier sehr wohl. Alles ist in Ordnung und so soll es weitergehen.
Du würdest dich wahrscheinlich auch nicht über einen Anruf des Bundestrainers beschweren, ne?
Nein, das nicht. Ich wurde ein, zwei Mal nominiert für die B-Nationalmannschaft, die untertrainiert wurde von Markus Bauer, wo wir auch dann Lehrgänge hatten und auch Länderspiele haben. Das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich. Und wenn der Bundestrainer mich anrufen würde, würde ich mich natürlich sehr freuen. Aber ich glaube, wir haben auf der Position rechts außen in Deutschland viele gute Spieler. Und von da ist die Chance, dass man da mal nominiert wird, natürlich gering. Aber das ist natürlich auch ein Ziel von mir, mal ein A-Länderspiel zu machen.
Ich denke, das sollte ein Ziel eines jeden Sportlers sein, mal für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Eine Sache hast du mir eben erzählt, kurz bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben. Du studierst nebenbei Sportfachwirt an der Uni in Köln. Warum hast du dich denn dafür entschieden?
Ich habe mich dafür entschieden, weil ich in erster Linie kein Büromensch bin, der den ganzen Tag im Büro sitzt. Man hat dadurch, wenn man das Studium absolviert hat, viele, viele Möglichkeiten, wo man reinrutschen kann. Ich habe vorher auch eine Ausbildung gemacht zum Masseur und medizinischen Bademeister, als ich in Düsseldorf gespielt habe. Und dann das kann man sehr gut kombinieren. Und das Studium läuft ja dann noch weiter nach dem Sportfachwirt, werde ich wahrscheinlich den Sportökonom noch machen und mich dann noch weiterbilden.
Das hört sich doch relativ gut an. Und dann noch die abschließende Frage eines Hörers. Ich zitiere ihn einfach mal. Er sagt, eine etwas provokante Frage, um die am besten auch nicht rumgewunden werden soll. Wo hat es dir mehr gefallen? In Gummersbach oder in Flensburg und warum?
Also Flensburg hat natürlich Charme. Also Ichförde ist da und Dänemark ist in der Nähe. Das sind alles sehr, sehr freundliche Menschen und es ist ruhig dort. Und die Halle ist unglaublich schön und die Zuschauer sind auch sehr gut. Und Gummersbach ist natürlich die Köln-Nähe sehr schön. Gummersbach, die Stadt, ist auch angenehm. Und die Zuschauer und die Halle, die neue Halle ist auch sehr, sehr gut. Und da wird auch drumherum auch ein Einkaufszentrum gebaut. Und von daher ist es schwer zu sagen, was schöner ist. Aber ich bin eher der Stadtmensch und finde schon, Gummersbach hat da den kleinen Vorteil.
Ah ja, das ist wenigstens keine ausweichende Antwort. Das freut mich ja. Florian, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und deine ehrlichen Worte. Und bevor die Sendung zu Ende ist, gibt's natürlich noch die Auflösung unserer Quizfrage aus der Vorwoche und eine neue. Zunächst mal, welche Trikotnummer trug Christian Schwarzer bei der WM 2007? Das war die Frage von letzter Woche. Florian, weißt du's?
41, glaube ich. Das ist richtig.
Ja, das ist richtig, denn er ist ja großer Fan von Dirk Nowitzki, unserem NBA-Superstar, und der trägt auch die 41. Und eine neue Frage stelle ich natürlich auch, da wird Florian auch die Antwort kennen, aber natürlich nicht verraten. Wie heißt denn der Jugendverein von Florian von Krokalla? Das würde ich gerne wissen. Wer es weiß, der kann es uns wie immer als Antwort zukommen lassen und natürlich auch schauen auf facebook.com/kreisab oder bei twitter@kreisab.de, wann unsere neuen Sendungen kommen. Also bleibt uns gewogen, nächste Woche sind wir wieder für euch da. Bis dann.